Ihr guckt alle so gespannt. Was kommt jetzt? Wer ein bisschen aufmerksam den Predigttext vorhin gehört hat, wird sich gedacht haben, oh oh, da kommt ja noch was auf uns zu. Der mutet uns ja auch eine Menge zu. Und das mache ich ganz unbekümmert auch. Das soll heute geschehen. Der liebe Bruder Paulus hat nämlich ein Problem. Jetzt hat er 5 Kapitel geschrieben an die Christen in Rom. Und er steigert sich geradezu da hinein. Er schwärmt von der Gnade Gottes, die so groß ist. Und er versucht darzulegen, worin das begründet ist. Er schreibt von der Rechtfertigung des Sünders. Und was es damit auf sich hat. Und wie gesagt, vor lauter Begeisterung über die Größe der Gnade Gottes lässt er sich zu einem gefährlichen Satz hinreißen. Wo die Sünde immer größer wurde, strömte die Gnade umso reicher. Ich stelle mir vor, jetzt sitzt er da und kaut am Federkiel und sagt sich, Moment mal, ihm kommen da so Bedenken, das könnte ja ein Witzbold völlig missverstehen. Völlig missverstehen. So dass er vielleicht also dann sagt, ah ja, wenn die Gnade Gottes immer noch größer ist als unsere Sünde, na, dann lasst uns noch mehr sündigen, damit Gottes Gnade noch größer ist. Und jetzt sieht Paulus hier die Bremse. Er sagt, Moment, das haut nicht hin. Und er macht nun Folgendes klar, die Gnade ist doch gar kein Zugeständnis an die Sünde. Absolut nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist das Ende der Sünde. Darum geht es doch. Und sie ist das Ende der Sünde für den begnadigten Sünder. Das klingt ja natürlich auch wieder abenteuerlich, absolut, aber schauen wir mal. Und das muss er jetzt natürlich auch begründen. Wieso kommst du dazu, sowas zu sagen? Und jetzt versucht Paulus im Folgenden unser Verhältnis zur Sünde zu klären. Und versucht zu klären, welche Rolle Jesus dabei spielt. Der Ansatz ist klar. Jesus war kein Sünder, ist aber den Tod der Sünder gestorben. Das ist erstmal so die Basis, die er legt. Und zwar mit einer ganz spitzen Bemerkung, ein für alle Male. Also einmal und für alle. Und das meint, jetzt muss also kein Sünder mehr für seine Sünde sterben. Das ist doch die Logik. Wenn einer für alle gestorben ist, dann muss keiner mehr für seine Sünde sterben. Ist doch logisch. Und er macht das deutlich, wer sich in Glaube und Taufe damit hat hineinnehmen lassen, der kommt eben in den Genuss dieser Tatsache. Der kriegt das geschenkt. Und damit macht er klar, dass die Herrschaft der Sünde gebrochen ist. Er spricht von der Herrschaft. Das ist wie eine Revolution, wo eine Herrschaft weggefegt wird. Das ist jetzt vorbei, aus und vorbei. Und von dieser Herrschaft der Sünde spricht er dann noch weiter und nun bleibt er da richtig hartnäckig am Thema. Will klar machen, was diese Befreiung daraus bedeutet. Und bleibt damit natürlich auch beim Thema Sünde. Nun meint Sünde ja im biblischen Sinne nicht einfach nur das, was wir oft daraus machen, nämlich die Geschichte mit dem erhobenen Zeigefinger. Sünde ist alles, was man irgendwie irgendwo verkehrt gemacht hat. das ist ja so verkehrt auch nicht, dass wir da vielleicht mal den erhobenen Zeigefinger erleben und sagen, Moment mal, das läuft hier so nicht, das ist besser, du lässt das. Ist ja in Ordnung. Nur wenn wir dabei stehen bleiben, wenn wir auf dieser Ebene bleiben, dann handeln wir uns jede Menge Spiegelfechtereien ein. Das kennen wir ja eigentlich alles. Nicht, ob nicht zum Beispiel die Spielregeln, die wir uns so moralisch geben, die wir natürlich auch von der Bibel ableiten, so wie wir sie verstanden haben, ob das nicht alles ein bisschen, na sagen wir mal, einseitig ist oder antiquiert ist und wir leben doch in einer anderen Zeit, da kann man noch manches also ganz anders einschätzen. Jede Zeit hat ihre eigenen Moralvorstellungen und schon schwuppdiwupp sind wir in der schönsten Diskussion drin und haben das Thema eigentlich verfehlt, das Paulus meinte. Und haben vom eigentlichen Problem abgelenkt, um das es ja wirklich geht und das auch viel tiefer geht und erst die Grundlage schafft für Neues. In der Bibel geht es eben nicht nur einfach um bürgerliche Moralvorstellungen. Die sind ja deshalb nicht einfach schlecht, aber die Bibel greift da viel, viel tiefer. Und sie macht uns klar, Sünde ist nicht in erster Linie, dass wir hier und da irgendwie daneben gelegen haben mit unseren Entscheidungen, sondern Sünde trennt uns von Gott, führt von Gott weg, führt in die falsche Richtung, ist Rebellion gegen Gott. Und das haben wir dann. Um diese Frage geht es, welche Herrschaft lassen wir in unserem Leben zu? Und da merken wir, das geht ganz schnell ans Eingemachte. Ob wir Menschen sein wollen unter Gott oder ob wir Menschen sein wollen ohne Gott oder auch noch schlauer als Gott und was auch immer noch. Wenn wir Gott die Herrschaft verweigern, dann schenkt es uns eine riesengroße Freiheit. Wir sind nicht mehr Menschen unter Gott. Wir können doch jetzt endlich aufatmen und tun und lassen, was wir wollen. Ist das nicht schön? Da ist keiner mehr, der also kritisch in unser Leben hineinschaut und sagt, Moment mal, was machst du da? Ach, wir sind so frei. Das Dumme ist nur, wir handeln uns da mit einem riesen Schlamassel ein, weil nämlich jeder andere, also nicht nur ich, sondern jeder andere auch diese Freiheit hat und sich nimmt. Und auf einmal merken wir, wir treten in Konkurrenz miteinander mit unseren Freiheiten. Wenn ich mache, was ich will und der andere macht auch, was er will, dann geht's also ganz schön zur Sache und wir merken auf einmal, es entwickeln sich so Dinge, die uns eigentlich nicht gefallen, aber wir sind so frei und erlauben sie uns. Im Umgang miteinander, wir sind ja so frei. Aber wir sind eben Konkurrenten darin und wir merken, wenn wir uns Freiheiten herausnehmen, müssen wir damit rechnen, dass der andere sie sich auch herausnimmt. Und jetzt müssen wir uns dagegen ja schützen. Das heißt, um überleben zu können, um diese Konkurrenz auszuhalten, um irgendwie dabei durchzukommen, müssen wir jetzt also auch zu Mitteln greifen, die uns eben vor der Freiheit des anderen schützen. Vor der Willkür auch des anderen. Wir merken, das wird eine ganz schwierige Sache. Wir können uns viele Dinge ausdenken, die dadurch passieren. Das heißt, wir dachten, wir wären frei. Wo ist denn jetzt unsere Freiheit? Wenn wir lauter Angst haben müssen vor dem anderen, vor der Freiheit des anderen, dass er uns unsere Freiheit nimmt, dass er Dinge tut, die wir nicht wollen und uns damit fast auch zwingt, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht wollen. Aber irgendwie muss man ja durchkommen. Irgendwie muss man sich ja wehren. Irgendwie muss man sich ja schützen. Wir wollen ja nicht untergehen in der ganzen Sache. Und wir merken, wie unfrei wir dadurch sind. Wirklich unfrei. Unsere ganze Überlebensstrategie bringt uns da wirklich in eine schwierige Situation. Wir sind Knechte geworden, sagt Paulus. Knechte der Sünde. Und er stellt diese Frage, soll diese Knechtschaft eigentlich aufrechterhalten bleiben? Soll das nun unser Leben sein? Soll diese Knechtschaft unser Leben bestimmen? Und damit wird jetzt klar, es geht also nicht um diese oder jene Fehlhaltung, sondern es geht um eine grundsätzliche Ausrichtung unseres Lebens. Und wenn von Knechtschaft die Rede ist, dann ist ja eben auch von Herrschaft die Rede. Es gibt keine Knechte ohne Herren. So, und wer herrscht denn nun in unserem Leben? Und nun merken wir auf einmal, es geht jetzt wirklich um die Frage, auf welcher Seite stehe ich? Welche Herrschaft soll in meinem Leben die zuständige sein? Zu wem gehöre ich? Auf welche Seite lasse ich mich ziehen? Und jetzt ist vielleicht auch klar, warum Paulus so penetrant, kann man ja schon sagen, von Sünde redet, von der Knechtschaft der Sünde redet und vom Tod und vom Leben. Das sind jetzt keine Nebensächlichkeiten mehr. Und er stellt uns also als Alternative vor diese Frage, soll es nun Gott sein oder soll es die Sünde sein? Wählen wir den Tod oder das Leben? Wie löst sich das Problem? Ich will versuchen, weil das so ein bisschen kompliziert ist, will ich versuchen, das jetzt an einem Bild klar zu machen. Ich will einfach mal Sünde mit Schulden gleichsetzen. Wenn ich Schulden habe, also in diesem Bild der Sünde, wenn ich Schulden habe, die ich nicht ausgleichen kann, bin ich bankrott. Privat zumindest, also Staaten und Banken, da lässt man sich ja noch vieles einfallen. Aber eigentlich muss man noch ehrlicherweise sagen, Leute, ihr seid bankrott. Ihr habt über eure Verhältnisse gelebt, ihr habt Geld ausgegeben, das ihr gar nicht habt und ihr sollt das zurückzahlen und könnt nicht. Punkt. Also privat zumindest stehen wir da mit leeren Taschen, wir sind bankrott. Wir können nicht bezahlen. Solange wir noch bezahlen können, geht das immer noch. Aber wenn wir an dem Punkt sind, wo das nicht mehr geht, bankrott. Das ist doch jetzt klar. So etwas bestimmt doch jetzt unser Leben. Wer das schon mal erlebt hat, dass ihm der Gerichtsvollzieher auf den Fersen ist und guckt, ist da noch was zu holen? Und die Bank immer wieder nachguckt und nachfragt oder was auch immer, der weiß, solch eine Lebenssituation, die wünschen wir keinem. Das ist auf einmal eine Form von Abhängigkeit, von Knechtschaft, die nicht mehr frei sein lässt. Alles ist jetzt davon bestimmt, ich muss zahlen und ich kann nicht. Wie komme ich da wieder raus? Das ist eine Lebenssituation, von der Paulus sagt, das ist Knechtschaft. Knechtschaft der Sünde, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben. Nun geht es ja weiter. Nun kommt einer, der bezahlt die Schulden. Der bezahlt meine Schulden. Jesus starb wie ein Sündenbankrotteur. Aber eben nicht für seine Sünden, sondern für meine. Er steht für mich gerade und begleicht das, was ich nicht begleichen kann. Er hat für mich bezahlt, als hätte ich selbst bezahlt. Das heißt, ich bin in diesen Zahlungsvorgang hineingenommen. Das wäre fast, ihr hättet also nur rote Zahlen auf dem Konto, kommt zur Bank und holt euch einen Kontoauszug und stellt auf einmal fest, Moment, da gibt es eine Überweisung von unbekannt zunächst. Mein Konto ist ausgeglichen. Gilt das nun für mich oder gilt das nicht für mich? Das Konto ist ausgeglichen. Es gilt. Ich habe nichts dafür getan. Es ist bezahlt. Ich kann frei sein. Das meint Paulus mit dieser Aussage, mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Dieses mit ist da wichtig. Wir sind hineingenommen. Wir sind nicht Leute, die da nur Zuschauer sind. Die sagen, ah, so kann das auch sein, sondern das ist für dich so. Das ist für dich so. Und ich kann mir jetzt sogar den Kontoauszug angucken. Die Bibel ist im Grunde der Kontoauszug, dass das stimmt. Das ist die Bestätigung. Guck nach, es steht da drin. Du hast es schriftlich. Und das ist natürlich klar. Jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich frei. Ich kann neu anfangen. Ich kann völlig neu planen. Ich habe völlig neue Perspektiven. Ich weiß jetzt, wer es gut mit mir meint. Ich weiß jetzt, wo mein Leben eine neue Richtung kriegt. Ich bin als Sünder so vor Gott gerechtfertigt. Durch die gnädige Zuwendung Gottes in Christus. Das klingt so theologisch, aber ich denke, das ist jetzt klar, wie das funktioniert. Und Paulus sagt das ja noch schärfer. Ihr, die ihr zu Christus gehört, seid gestorben. Moment, wir sitzen hier alle und leben doch noch, hoffentlich recht quick lebendig. Aber Paulus sagt, ihr seid gestorben. Ihr seid gestorben. Weil ihr zu Christus gehört, ihr seid mit ihm gestorben. Ihr seid in dieses Sterben mit hineingenommen. Ihr seid in seine Auferstehung mit hineingenommen. Ihr habt Anteil an ihm, ganz und gar. Wie an Sterben, Grablegung, aber auch an der Auferstehung. Aber damit verknüpft er jetzt etwas, dass er sagt, wer gestorben ist, wer der Sünde gestorben ist, der ist doch auch von der Herrschaft der Sünde frei. Niemand hat mehr ein Anrecht an dir, wenn du gestorben bist. Paulus drückt das hier knallhart juristisch aus. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Wer gestorben ist, es ist noch keiner vom Friedhof geholt worden und vor Gericht gestellt, du hast noch Schulden zu bezahlen. Das ist für den eine abgeschlossene Sache, auch juristisch gesehen. Ist das völlig klar. Man kann die Erben belangen oder sonst was machen, aber der gestorben ist, ist gestorben. Da gibt es keinen rechtlichen Zugriff mehr. Das macht Paulus hier klar. Richtig juristisch. Ihr seid der Sünde gestorben, also ist das doch für euch erledigt. Diese Herrschaft gilt nicht mehr, hat kein Anrecht mehr an euch. Und damit ist eben klar, wer gestorben ist mit Christus, wer begraben ist mit Christus, hat Anteil an Christus auch in seinem neuen Leben. Da fängt was Neues jetzt an. Und damit ist eine neue Wirklichkeit eröffnet, eine neue Perspektive. Weg von der Herrschaft der Sünde haben wir jetzt ein neues Leben unter der Herrschaft Gottes empfangen. Ja, ich fragte vorhin schon, wie soll man quicklebendige Leuten das klar machen? Das war ja vielleicht auch die Frage also des Paulus den Römern gegenüber. Wie soll ich den Römern das jetzt klar machen? Ihr lieben Römer, ihr seid alle gestorben. So. Und dann macht er das klar am Beispiel der Taufe. Ganz eindeutig, wisst ihr nicht, was in eurer Taufe geschehen ist? Er fragt sie ja regelrecht. Wer getauft ist, ist mit Christus gestorben und begraben. Er gehört also nicht mehr in die Lebensweise ohne Gott. Die Sache ist erledigt. Und damit sind wir auch von der Herrschaft der Sünde befreit. Mit dem Ziel natürlich, nicht, dass wir jetzt im luftleeren Raum schweben, sondern um mit Christus zu leben. Und wir leben mit Christus für Gott. Und damit sind wir auch der alten Lebensweise gestorben. Weil wir zu Christus gehören. Das ist so eine ganz simple, klare Schlussfolgerung. Natürlich setzt Paulus hier die Gläubigentaufe voraus. Was anderes gab es damals sowieso nicht. Und in der gegenwärtigen Theologie ist das ja nun auch kein Thema mehr, dass man darüber streitet. Auch jede theologische Richtung wird sagen, Glaube und Taufe gehört zusammen. Das hat sogar Luther schon damals gesagt. Ohne Glaube ist die Taufe schlicht Wasser. Nur er hat natürlich ein bisschen spekulativ gedacht an einen Säuglingsglauben. Gut, aber er wusste, es gehört zusammen. Das heißt, in der Taufe wird deutlich, hier wird etwas signalisiert, nämlich eine vollzogene Lebenswende, so verstehe ich Paulus. Und zwar eine so radikal vollzogene Lebenswende, dass sie tatsächlich auch mit Tod und Auferstehung Jesu in eins kommt. Das heißt, das gilt jetzt auch für meine Lebensgeschichte. Das gilt nicht nur für Jesus, sondern das gilt jetzt auch für mich. Und Taufe ist dann nicht nur ein Zeichen dafür. Wir sind ja so ein bisschen von einer reformierten Theologie gepredigt. Wir reden dann immer gern, das ist ein Zeichen. Das ist mehr. Das ist eine Bestätigung, eine Beurkundung für ein wirkliches Geschehen. Das ist mehr. Eine Bestätigung auch durch Gott. Jawohl, es gilt dir. Es ist gültig für dich. Glaub es. Und deshalb ist es nicht verkehrt, auch bei der Taufe vom Herrschaftswechsel zu sprechen. Von der Herrschaft der Sünde losgesprochen, um mit Christus zu leben. Leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sind der alten Lebensweise gestorben. Durch Christus gehören wir zu Gott. Und das hat auch Charles verstanden. Wenn auch mit zweifelhafter Konsequenz, wie wir gleich sehen werden. Also, Charles, wenn ich dich taufe, alles, was untergetaucht wird, gehört nur Gott. Und da ging ihm blitzschnell was auf. Er hat es wirklich verstanden. Der hat das verstanden. Nicht unbedingt zur Freude eines Gemeindekassierers. Aber damit sind wir schon bei den Folgen des Ganzen. Paulus gibt die Zielrichtung ja an für das Ganze, damit wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Und dann macht er den Römern eben klar, wenn wir für die Sünde tot sind, wie sollten wir dann noch in ihr leben können? Also das bleibt jetzt immer der Punkt. Die Richtung muss jetzt stimmen. Wie sollten wir noch in dem alten Leben, und das wäre doch Wahnsinn, Widersinn. Und da ist Paulus so unerbittlich, dass wir uns manchmal daran reiben. Aber er macht das klar, es gibt hier nicht zwei Richtungen für uns. Es gibt nur die eine. Tot oder lebendig, altes Leben oder neues Leben. Und das neue Leben, das kriegen wir durch Christus geschenkt. Und das gilt also für euch, dass er sagt, nun betrachtet euch doch als solche. Schätzt euch doch jetzt selbst so ein. Seht euch so an. Nicht macht euch was vor, ist damit gemeint, sondern das müsst ihr kapieren, dass das jetzt eure Wirklichkeit ist. Seht euch an als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind. Und ein paar Verse später schreibt er ja dann noch weiter, dass er deutlich macht, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven zur Verfügung stellt und zum Gehorsam verpflichtet, dessen Sklaven seid ihr. Und dem gehorcht ihr, entweder der Sünde, die zum Tod führt, oder dem Gehorsam, der zur Gerechtigkeit führt. Da haben wir es. Jetzt könnte ich Amen sagen und manch einer könnte nur sagen, Aber ich habe da ein Problem damit. Ich habe damit ein Problem. Ja, was ist denn nun eigentlich das Problem dabei? Ist doch eigentlich alles so klar. Das ist immer die Theorie. Und das kann man so als Theologe dann auch sagen, so ist es. Aber die Lebenswirklichkeit, die spiegelt ja oft was anderes. Wo liegt das Problem? Ist das Problem jetzt, dass es uns um eine Art Superchristsein geht? Wow, jetzt kann man also nur noch auf Wolke 7 schweben und es ist alles, wir sind so der bösen, schnöden Welt enthoben und haben da gar keinen Kontakt mehr zu. Das ist doch gar nicht gemeint. Das hat Paulus auch gar nicht geschrieben. Aber er macht ebenso penetrant klar, niemand kann zwei Herren dienen. Das hat doch Jesus auch schon gesagt. Du kannst nicht das eine und das andere haben. Du kannst das nicht miteinander so vermuscheln und vermischen, dass die Richtung nicht mehr klar ist. Du kannst nicht beides. Darum geht es. Es kommt darauf an, wer ich bin. Und Paulus sagt doch, wer wir sind, mit Christus gestorben, mit ihm begraben, um in einem neuen Leben zu wandeln. Wer wir sind, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern unter der Herrschaft Gottes. Und das bestimmt doch jetzt unser Leben, das gibt doch die Richtung vor. Das macht uns doch nicht zu Superleuten, aber das macht uns zu Leuten, die eine Richtung haben und wissen, wo es lang geht. Was unser Leben jetzt bestimmt. Jeder von uns akzeptiert doch sonst auch im Alltag, dass man sagt, ja, ich kann nicht gleichzeitig an zwei Orten sein. Ich kann nicht jetzt auf dem Brocken sein und hier im Gottesdienst, das passt nicht, das geht nicht. Das akzeptieren wir immer alles. Beim Christsein versuchen wir immer irgendwie, das miteinander zu verweben. Das geht nicht. Wir können nicht an zwei Orten sein. Ich kann nicht mit dem Auto in zwei Richtungen fahren gleichzeitig. Ich muss immer eine Entscheidung treffen. In welche Richtung fahre ich denn nun? Ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist. Aber ich kann mich nur für eine Richtung entscheiden. Und jeder Skiläufer weiß, was passiert, wenn er den Brettern zwei verschiedene Richtungen erlaubt. Muss ich nicht ausmalen. Zielrichtung meint auch nicht schon vorweggenommene Vollendung in der Gegenwart. Es gibt ja so Superheilige, die sind schon so fertig. Davon spricht Paulus ja auch nicht. Wir nehmen das Ziel nicht vorweg, aber wir haben die Richtung auf das Ziel hin. Darum geht es. Das soll man nicht verwechseln. Wir sind nicht jetzt schon jenseits von Gut und Böse. Es geht um unsere Zugehörigkeit zu Christus und um unsere Lebensausrichtung. Und wem das immer noch zu kompliziert ist, den kann ich jetzt ein bisschen trösten mit einer versöhnlichen Geschichte, die meine Frau jetzt vorlesen wird. Eine Alltagssituation.
Adrian Plass, ein bekannter christlicher Schriftsteller, schildert in einer Zeitschriftenkolumne eine seltsame Erfahrung. Äußerst schlecht gelaunt sitzt er in der Londoner U-Bahn. Sehr frommen Leuten soll er einen Vortrag halten, ohne zu erwarten, dass es seine Zuhörer irgendwie in Bewegung bringt. Ihm kommt das sinnlos vor und er hadert mit Gott über sein trübes Schicksal. Was mutet ihm Gott eigentlich mit diesem frommen Tourneezirkus alles zu? Wäre es nicht besser, er hätte sich beruflich ganz anders orientiert? Da, wo sich etwas bewegen lässt, wo seiner Stellung Anerkennung gezollt wird und er obendrein ordentlich Geld verdient. Sein Gemütszustand sackt noch tiefer in den Keller, als an einer Station zwei smarte Typen einsteigen. Sie faszinieren ihn. Businessanzug, selbstbewusstes Auftreten, ihr Gesprächsthema sind ihre fantastischen Gewinne im Ölgeschäft. Genau das wäre doch etwas für ihn, nicht das kleinkarierte, fromme Fußvolk, dem er doch nur sagen kann, was sie eigentlich alles schon wissen, ohne dass es sie wirklich bewegt. Neidisch träumt er sich in die Rolle dieser sorglosen Ölspekulanten hinein. Das macht ihn nur noch saurer auf Gott und sein eigenes tristes Dasein als Christ. Sein Gemüt wird vom Selbstmitleid geflutet. Bei der Einfahrt in einen der nächsten Bahnhöfe stutzt einer der beiden Geschäftsleute. Mensch, wir fahren ja in die falsche Richtung. Völlig irritiert steigen sie nun aus und lassen den verdutzten Adrian Plass zurück. Für ihn ist das Gottes prompte Antwort auf seine Maulerei. Was nützt alles Verlockende, wenn man dabei im falschen Zug sitzt? Sein Zug, sein Lebenszug ist eben doch der bessere, weil der richtige. Sehr zufrieden und um eine Erfahrung reicher fährt er weiter.
Es könnte sein, dass wir im gleichen Gottesdienst sitzen und auch verschiedene Zielrichtungen haben für unser Leben. Es könnte sein, dass einer sagt, ein bisschen christlich, okay, aber jetzt kommt eine Station, da möchte ich lieber aussteigen. Da fahre ich nicht mehr mit. Das soll es nicht für mein Leben sein. Ein Herrschaftswechsel? Das ist doch starker Tobak. Das geht mir zu weit. Und genau diesen starken Tobak vermittelt uns eben Paulus und eben damals den römischen Christen. Es geht wirklich, wirklich um das neue Leben. Das Alte soll nicht geändert werden. Es soll nicht verbessert werden. Es funktioniert nämlich nicht. Sondern es muss sterben. So radikal ist da Paulus. Das Alte muss sterben und nicht nur christlich überzuckert werden oder so eine fromme Soße drüber kriegen, sondern es muss sterben. Wisst ihr nicht, dass euer altes Leben tot ist, mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben, um nun mit ihm in einer neuen Wirklichkeit zu leben und damit also unseren Weg zu gehen? Und das macht er den Römern klar, der Paulus. Ihr habt die Seite gewechselt. Macht euch das mal klar. Ihr habt die Seite gewechselt. Seid euch dessen bewusst. Denn davon hängt ja nun alles Weitere ab, wie euer Leben verläuft. Das ist doch in vielen anderen Entscheidungen des Lebens auch. Wenn einer heiratet, ist ja auch eine Entscheidung. Nun kann er nicht so tun, als wäre er noch Junggeselle. Dann hätte er wirklich was missverstanden. Das heißt, er trifft eine Entscheidung und sagt, das wird jetzt mein Leben, mein weiteres bestimmen. Betrachtet euch als solche, die für das alte Leben tot sind, aber lebendig für Gott in Christus. Also entscheidend ist, was wir als Christen nun als Richtung für unser Leben akzeptieren und das dann auch leben und gehen. Und dann haben wir Orientierung und müssen uns nicht verzetteln. Das ist uns also geschenkt. Ich will zum Schluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, manchmal frage ich mich, wie kommst du dazu, so für uns einzutreten, für unsere Schuld, dass du sie bezahlt hast? Was hat dich bewegt, dich so auf unser Leben einzulassen? Ganz und gar. Du erklärst das mit deiner Liebe zu uns Menschen. Aber sind wir so liebenswert? Wir haben doch alles getan, um uns vom Vater im Himmel zu lösen. Wir dachten, richtig frei sein könnten wir ohne Gott. Aber das hat uns unfrei gemacht, schuldig und verstrickt. Und da bist du für uns eingetreten, damit wir da herauskommen. Nun erleben wir diese Spannung wie die Christen damals in Rom. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So könnten wir uns Christsein auch vorstellen. Da haben wir die Wahl und da haben wir immer noch die Kontrolle. Aber du sagst, gib die Kontrolle auf. Komm, folge mir nach. Ich will dein Herr sein. Mach keine halben Sachen. Die bringen dich nicht ans Ziel, die machen dich nur unglücklich, verklemmt, halbherzig, unzufrieden. Kostet das Geschenk der Gnade voll aus. Lebe lebe durch mich, lebe mit mir. Herr, und da können wir nur sagen, danke für diese Einladung. Wir hungern doch nach Leben, nach Entfaltung, nach Hoffnung für die Zukunft. Das schenkst du uns doch. Danke, dass du uns in dein Leben mit hineinnimmst. Deine Herrschaft macht uns nicht kaputt, wie so fremde Herrschaft, sondern macht uns Mut. Du gehst liebevoll mit uns um, wie sonst keiner. Hilf uns, bei dir zu sein und bei dir zu bleiben. Danke, dass du auf dich verlassest. Und so wollen wir durch dich auch gemeinsam den Vater im Himmel ehren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.